Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Bist du fit und munter? Bist du wach und hellwach? Wenn nicht, ich hoffe, du bist es nach dieser Predigt, weil ich mich einfach darauf freue, dir das Wort weiterzugeben von Gott, das Evangelium zu geben, das Leben im Überfluss hat. Und zwar wirklich Leben in jeder einzelnen Faser unseres Körpers. Gott ist so interessiert daran, dass er uns füllt mit dem Guten, das er für uns bereit hat. Und das ist doch was Wunderschönes. In der Vorbereitung auf heute, auf dieses Thema, das ich heute angehe, war vor allem so diese ganze Thematik in dieser Corona, wie heißt das Ding? Keine Ahnung, Hürlimann, keine Ahnung, weiß nicht mehr. Dieses Ding, das da diese Krise verursacht hat, hat doch so die Frage aufgeworfen, ja, ist denn das gerecht, was hier geschieht? Und das ist auch das Thema von heute. Ist es gerecht? Ist das gerecht? Und ich möchte dich auf eine Reise mitnehmen heute, wo wir einfach gemeinsam mal anschauen, was heißt denn gerecht? Was bedeutet denn überhaupt gerecht? Gerecht aus unserer Sichtweise, aber natürlich, und das ist die Idee, was bedeutet gerecht aus Gottes Sichtweise? Ist gerecht, was ich mir vorstelle? Oder ist gerecht, was Gott sich vorstellt? Wie sieht das aus? Wie macht sich das? Diese Frage, ist das gerecht in der heutigen Zeit? Oder wir haben gehört, neue Maßnahmen, ab 27. April dürfen Geschäfte wieder öffnen, die einen schon, die anderen dürfen nicht öffnen. Ist das gerecht? Mir geht es heute nicht darum, dass wir diese gut und böse Mentalität entwickeln und sagen, wir entscheiden und jetzt sagen wir richtig und falsch, sondern es geht mir darum, die Sichtweise Gottes euch mitzugeben und vielleicht euch anzuregen, einmal darüber nachzudenken, aus was heraus schöpfe ich überhaupt. Ich möchte damit beginnen, was uns der liebe Internet Wikipedia sagt über das Wort Gerecht und Gerechtigkeit. Und da heißt es, eine Grundbedingung dafür, dass ein menschliches Verhalten als gerecht bezeichnet wird, ist, dass Gleiches mit Gleichem und Ungleiches mit Ungleichem bewertet wird. Und hier ist noch offen, was denn der Maßstab dafür ist. Ich könnte jetzt auch sagen, es wird betitelt, dass Böses mit Bösem und Gutes mit Gutem verglichen wird oder abgeglichen wird. Das ist das, was wir heute kennen. Wenn jemand etwas Böses tut, dann wird er dafür bestraft. Wenn jemand etwas Gutes tut, dann wird er dafür gefeiert. Und das ist so diese Art von Gerechtigkeit, die der Mensch empfindet. Ich finde ganz spannend, dass Gerechtigkeit im Mittelalter, und manche halten uns ja für mittelalterlich, und ich bin sehr stolz darauf in dem Moment gerade, im Mittelalter haben die Menschen gesagt, gerecht ist nur einer, und das ist Gott. Die Menschen haben damals gesagt, es ist gar nicht möglich für uns als Mensch, wirklich gerecht immer wieder zu handeln und zu sein. Weil wir immer wieder aus Selbstgerechtigkeit handeln. Und der Mittelalterbegriff damals war, Gott alleine ist gerecht. Später in der Zeit der Aufklärung haben dann viele Philosophen und Gestudierte das Ganze zu einem Vernunftschluss gemacht. Das heißt, man hat eine verständliche Formulierung gesucht und eine Begriffsdefinition für gerecht. Und man hat gesagt, man muss das messen können, dieses Gerecht. Und somit ist der heutige Gerechtigkeitsbegriff entstanden aus dem humanistischen und Aufklärungsgedanken, die wir heute haben, wo es einfach heißt, wie es hier heißt, Gleiches mit Gleichem und Ungleiches mit Ungleichem, Gutes mit Gutem zu vergelten und Böses mit Bösem. Jetzt habe ich mir überlegt, okay, wie ist denn das, wenn wir jetzt als Christen über gerecht sprechen, über Gerechtigkeit? Und ich glaube, dass wir da ein bisschen weiter zurückgehen dürfen. Und wir beginnen mal mit dem, dass ich das einfach mal in den Raum stelle und sage, ein ganz wichtiger, fundamentaler Gedanke ist, Gott ist gut. So beginnt's. Halleluja! Und jetzt könnte ich von der Bühne gehen, oder? Das war's. Gott ist gut, haben wir alle verstanden? Yes! Und schon geht's uns gut. Also mir geht's gut, wenn ich das höre. Gott ist gut. Das ist ein Fundament, das ist einer der größten und wichtigsten Bausteine, glaube ich, wenn wir von diesem Gerechtigkeitsbegriff heute sprechen. Gott ist gut. Das habe ich nicht erfunden, bin mich der Erfinder, wer hat es erfunden? Ja, die Schweizer nicht dieses Mal. Die Schokolade natürlich, die ist gut, aber Gott ist besser. Wir lesen das im Psalm 100, Vers 5. Da heißt es, denn gut ist der Herr. Seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Ist das nicht toll? Und jetzt siehst du etwas, das steht in den Psalmen. Das gehört zum Alten Testament. Das heißt, der Schreiber der Psalmen hat etwas erkannt. Er hat erkannt, dass Gott gut ist. Und wenn wir jetzt da reingehen in diesen Kontext, ist das vielleicht etwas, das dich überrascht, wenn du die Bibel ein bisschen kennst, oder? Früher habe ich das als Kind so gelernt. Im Alten Testament, da kannst du die Kriegsfilme drehen und im Neuen Testament, da kannst du Jesus anschauen. Und wenn ich jetzt diese Kriegsfilm-Mentalität nehme und dann kommt dieser Psalm und sagt, Gott ist gut. Und dann steht hier schon, seine Gnade ist ewig. Ja, Halleluja. Ist das nicht befreiend? Ist das nicht was Tolles? Seine Gnade ist ewig. So gut. Und Gott ist gut, steht hier in diesem Psalm. Und noch etwas gibt uns doch auch Gewissheit dessen, dass wir wissen, dass Gott gut ist. Wenn wir lesen im 1. Johannes 4, Vers 16, dann heißt es, und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Halleluja. Jetzt haben wir so ein Fundament. Wir reden von dem, ist das gerecht? Und jetzt, glaube ich, ist es ganz wichtig für uns, dass wir verstehen, wir müssen oder wir dürfen, das ist ja ein Dürfen, das ist ja ein Geschenk, das annehmen, dass Gott einfach gut ist. Unser Vater im Himmel meint es gut mit uns. Und wenn ich heute so rumschaue in dieser ganzen Zeit von Corona, dann entdecke ich trotzdem immer wieder Leute, die sagen, ja, da haben wir jetzt die gerechte Strafe Gottes, da hat Gott uns jetzt etwas gegeben, da müssen wir jetzt ein bisschen dran nagen, oder? Und dann denke ich mir so, und da bin ich ganz einfach, weißt du, ich bin ganz ein Einfacher, ich habe nicht mal Theologie studiert, für alle Theologiestudierten da draußen, tut mir mega leid. Aber ich lese die Bibel. Und dann sehe ich das und sehe, dass Leute sagen, dieser Virus, das ist jetzt eine Prüfung. Jetzt werden wir sehen, was Gott daraus macht und wie er funktioniert. Und dann denke ich mir so, glaube ich nicht. Warum glaube ich das nicht? Ich glaube das nicht aus einem einzigen Grund. Und da bin ich ganz menschlich, ohne irgendwelche Theorien im Hintergrund. Ich bin selber Vater, ich habe zwei Kinder. Und jetzt stelle ich mir das so vor, oder? Ich komme jetzt zu meinem Sohn, der ist 14 Jahre alt, und dann sage ich, Sohn, ich habe hier so ein Fläschlein. Da drin ist ein Virus, den schütte ich jetzt mal auf dich und dann mach was draus. Gell? So, Fläschlein auf, Virus rein, und dann sage ich, und jetzt guck mal, was du daraus machst. Hey, welcher Vater wünscht seinen Kindern Krankheit? Welcher Vater wünscht seinem Kind Unglück? Keiner. Und wenn du das tust, dann schreib uns bitte. Dann können wir miteinander darüber sprechen. Aber ich glaube wirklich, dass Gott gut ist mit allem, was er ist und nicht das Böse für uns bereithält. Sondern Gott hat das Gute für dich bereit. Und in dem Moment, finde ich, ist richtig, wenn wir sagen, er wird aber in dieser Krise was Gutes tun. Er wird sich selbst verherrlichen und er wird seine Größe und seine Güte uns zeigen und uns geben in genau dieser Zeit. Halleluja, ist das nicht schön? Das ist doch wunderbar. Das ist doch dasselbe, wie wenn mein Kind tatsächlich mal Fieber hat oder eine Krankheit, dann tue ich doch als Vater alles, damit dieses Kind so schnell wie möglich gesund wird. Als erstes bete ich für dieses Kind und sage danke, dass es gesund werden darf. Und wenn es dann noch Unterstützung braucht, dann werde ich diese Unterstützung bringen. Aber ich werde alles tun, damit das Gute siegt und das Gute wieder da ist. Also, der Begriff von Gericht setzt voraus, dass wir verstehen, Gott ist gut. Gott ist gut. Und dann gibt es noch so einen zweiten Punkt, der extrem wichtig ist. Und zwar ist unser Fundament, auf dem wir stehen, Jesus Christus. Jesus Christus ist unser Fundament. Weißt du, Jesus war schon immer, Jesus ist und Jesus wird immer sein. Ich bringe dir da ein Beispiel. Vielleicht hast du das schon mal gehört, aber ich habe mich immer gefragt, Jesus war ja nicht von Anfang an in der Bibel erwähnt. Ich war immer der Meinung, Jesus kam dann im Neuen Testament irgendwann, bis ich dann gemerkt habe, dass ganz am Anfang in der Bibel, nämlich in Genesis 1, im 1. Mose, ganz am Anfang steht, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Ich habe mir immer vorgestellt, das ist die Sonne. Ja, ist ja klar, oder? Diese große gelbe Ball am Himmel, oder? Schalter. Kennst du den? Gott sprach, es werde Licht und Petrus fand den Schalter nicht. Genau. Aber Gott hat ja den Schalter gefunden. Und ich habe gedacht, es ist die Sonne. Dann lese ich ein paar Verse weiter. Kannst du gerne selber mal tun. Und dann wirst du sehen, dass es später heißt, und Gott machte die Sonne und den Mond. Jetzt ist die Frage, war einfach Gott schon ein Vorelektriker, der das gemacht hat, bevor die Sonne da war, um uns zu zeigen, wie es sein wird? Oder, und so habe ich es dann später verstanden, Gott hat nach dem Geist, der über dem Wasser schwebt, nach sich selbst auch den Sohn gleich mit begründet am Anfang des Wortes. Weil Gott oder Jesus selber sagt über sich, ich bin das Licht der Welt. Somit beim 3., 4. Vers ist Jesus bereits da. Das heißt, Gott der Vater, Gott der Heilige Geist und Gott der Sohn sind von Anfang an gewesen. Oder wie wir es auch lesen können in Römer 11, Vers 36, da heißt es, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Von Gott kommt alles. Das heißt, Christus kommt von Gott. Christus ist der Sohn Gottes und wir stehen auf diesem Fundament. Verstehst du, da gab es mal einen Adam und eine Eva, die haben da ein bisschen Quatsch gemacht im Paradies. Aber Gott hatte einen Plan, dass der Zweite, der kommt, weitaus Größeres tun wird, als der erste Adam. Man nennt ja Jesus auch den zweiten Adam. Und das Werk von Christus ist weitaus größer als das, was damals Adam gemacht hat. Er hat uns mit Gott wieder versöhnt und vereint. Und auf diesem Fundament stehen wir. Und jetzt gehen wir mal in die Baubranche, oder? Jetzt haben wir ein Fundament gelegt. Wenn du im Bau tätig bist oder wenn du Maurer bist, dann weißt du, dass du, wenn du ein Haus baust, beginnst du mit dem Eckstein. Das heißt, der wird gesetzt und von dem wird alles gebaut. Genauso sehe ich das, dass wir verstehen müssen, auf diesen Eckstein, auf dieses Fundament sind auch wir gebaut. Da steht im 1. Petrus 2, Verse 6 bis 8. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Halleluja. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Ich finde diese Stelle so spannend. Da ist so viel drin. Wir sprechen heute von, ist das gerecht? Als damals Jesus unterwegs war, wenn du die Geschichte ein bisschen kennst, dann weißt du, da waren einige Schriftgelehrte überhaupt nicht glücklich darüber, oder? Das war so ein Ding von, das schwarze Schaf gehört weg da. Wir wollen den nicht, der gehört nicht zu uns, der predigt Gotteslästerung. Er wurde zum Anstoß. Er wurde immer wieder versucht. Sie haben versucht, ihn fallen zu stellen. Sie haben versucht, Jesus irgendwie zu überführen. Und so wurde er zum Anstoß und zum Ärgernis. Weißt du, was ich spannend finde? Gerade in der heutigen Zeit. Wir als Kirche, wir getrauen uns, glaube ich, viel zu wenig noch diesen Anstoß wieder zu geben oder auch Anstoß zu sein. Hey, jetzt dürfen wir uns nicht versammeln. Und jetzt sitzen wir zu Hause mit zwei, drei Freunden vielleicht und wir sehen diesen Online-Gottesdienst. Aber wissen tun wir in unserem Herzen, dass Gott will, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir miteinander unterwegs sind. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Das ist nicht eine Erfindung dieser Pandemiekrise, dass wir jetzt solidarisch werden und einander unterstützen, sondern das hat Gott von Anfang an genau so gemacht und geplant und durchgeführt. Der Mensch ist für Gemeinschaft geschaffen. Und wir wollen kein Anstoß sein, nicht im Sinne dessen, wir wollen jetzt uns über die Gesetze hinwegsetzen, das ist gar nicht das Thema. Aber liebe Kirche, wenn nicht jetzt, wann dann? Ist es, dass wir wieder sagen können, es ist nicht die Idee des Erfinders. Das ist nicht die Idee Gottes, dass wir uns separieren und irgendwo unterwegs alleine sind und isoliert. Quarantäne kommt nicht von ihm. Egal, wo sie stattfindet. Und ich glaube, liebe Kirche oder auch Leute, wir Christen, wir sollten uns wieder getrauen und zu sagen, stoppt diese Isolation im Namen von Gott. Stoppt sie im Namen von Jesus Christus und lasst uns Gemeinschaft haben. Lasst uns das wieder miteinander leben. Gott sagt in seinem Wort, an der Liebe untereinander werden die erkennen, dass ich bei ihnen bin. Halleluja! Und das soll geschehen. Das soll auch jetzt geschehen. Das geschieht auch jetzt. Das ist gut so. Aber wir wollen nicht, dass das Normalität ist. Man spricht heute davon, ja, das ist das neue Normal. Ja, aber sicher nicht. Ich will kein neues Normal, wo ich in den Migros reinlaufe oder Coop oder was auch immer, Denner, Hallo Schleichwerbung, habe ich ganz viel jetzt Geld gekriegt. Gut, dass wir da 2 Meter Abstand haben müssen und hinten dran warten müssen und dann immer wieder aufpassen. Und wehe, du machst einmal in einem Lebensmittelgeschäft. Das ist nicht das neue Normal. Hey, das ist die Fälschung. Das ist das, was jetzt plötzlich hochgehalten wird. Und ich bitte wirklich, da Gott, dass er uns begegnet, nochmal ganz neu, denen, die ihn schon kennen, aber auch dir, den du noch nicht Gott kennst, dass diese Begegnung stattfindet, dass du sehen wirst, das ist nicht das Normale, weil Gott hat uns gemacht für Gemeinschaft. Und Jesus ist diese Gemeinschaft in ihm und er ist dieser Anstoß und ich will gerne ein positiver Anstoß sein. Ich will gerne ein positives Ärgernis sein, verstehst du? Ich will über Jesus reden können, frei, so wie ich jetzt hier bin, ohne dass wir danach irgendwie ein Problem haben, weil wir jetzt über Gott sprechen. Nein, im Gegenteil, wir haben die Lösung, weil wir das Evangelium kennen. Halleluja! Jetzt müssen wir das erkennen, dass Jesus unser Fundament ist. Jetzt dürfen wir das erkennen. Herr Jesus ist so großartig. Jesus, verstehst du, mir kommt da gerade was in den Sinn. Selbst ein Glaubensführer wie Mahatma Gandhi hat mal gesagt, liebe Christen, wenn ihr wüsstet, was ihr für ein Schriftstück in den Händen haltet, wenn ihr wüsstet, was für eine explosive Kraft eine gesellschaftsverändernde Bombe, das ihr habt in Form von der Bibel und ihr alles verändern könnt damit, das hat Gandhi gesagt, dann wäre das sensationell. Und dann hat er aber auch gesagt, ihr behandelt es aber wie ein Stück normale Literatur. Und ja, das sehe ich bei mir selber auch, nehme ich da in die Kritik und sage mir, hey, da sind Sachen drin in der Bibel. Lieber Bundesrat, schau mal in die Bibel. Weißt du, was du da findest? Die Lösung für alle Pandemien, die es gibt. Und das meine ich nicht nach dem Motto, ach, das ist jetzt so ein fundamentaler Christ, der muss das jetzt ja sagen. Cher Conseil Fédéral. Nein, ich meine das aus Überzeugung, weil die Bibel spricht schon lange darüber, dass solche Sachen geschehen werden. Die Bibel spricht schon lange darüber, dass es immer schlimmer wird und so weiter. Und ja, das ist etwas, was die Bibel schon lange erzählt. Aber sie erzählt auch darüber, was die Lösung dafür ist. Im Epheser 1, Verse 18 bis 20 steht, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Yes! Ist das nicht stark? Da kommt wieder meine Naivität. Oder jetzt können wir sagen, ja, ist eine tolle Geschichte. Genau, Jesus, der starb, der ist dann auferstanden. Da gibt's die wildesten Theorien, dass er irgendein Kraut geschluckt hat, das ihn kurzzeitig für tot gemacht hat und dann das Kraut die Wirkung verliert und er steht dann wieder auf. Weißt du, da bin ich jetzt ganz kühn und vielleicht kriege ich dann auch von meinem Senior Pastor eins gewatscht, aber ganz ehrlich, wie die Auferstehung ging, das kann ich vielleicht nicht erklären, außer mit dem, dass ich sage, Gott hat ihn wieder auferstehen lassen. Gott der Vater. Aber eines kann ich dir sagen, dass wir heute noch über Jesus sprechen, dass so viele Menschen über Jesus sich austauschen, dass sogar die Geschichte auf dem Datum von Jesus basiert, dass wir unsere Jahreszählung anhand von dem Ereignis machen, das Jesus betrifft, das ist für mich Beweis genug, dass das existiert von dem, was wir sprechen. Und wir glauben das, was wir hier erzählen. Und darum glaube ich, dass Jesus jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Und darum glaube ich, dass es, wenn wir den nächsten Vers lesen, dass dieses Fundament, Jesus Christus in uns, etwas ist, das viel stärker ist als das, was wir jemals in der Welt hier haben können. Und trotzdem dürfen wir, die an Christus glauben, das in Anspruch nehmen. Hier steht im nächsten Vers, Epheser 1, 21, Jesus, also von Jesus ist die Rede, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch im zukünftigen genannt werden wird. Halleluja! Hast du verstanden? Über jedem Namen, egal wie das Ding heißt, Jesus steht drüber. Egal was für Auswirkungen das haben kann, Jesus steht drüber. Egal wie schlimm alle das erklären, Jesus steht drüber. Und ich glaube, das ist es, worauf wir aufbauen müssen. Der erste Punkt, Gott ist gut. Und der zweite, uns ist in Jesus Christus das Fundament gegeben, auf dem Stein, wo wir stehen dürfen, der unverrückbar ist. Christus selbst ist unser Fundament geworden. Und Christus selbst ist der Name über allen Namen und stärker als alles, was in dieser Welt ist. Halleluja! Ich hoffe, du hast schon die Sprünge auf deinem Sofa gemacht, stehst jetzt drauf auf der Couch und jubelst. Ich habe leider keine Couch, aber ich kann jubeln. Yes! Halleluja! Hey, und jetzt haben wir zwei solche Dinge. Gott ist gut und Jesus Christus unser Fundament. Und jetzt zu dieser Frage, ist das gerecht? Ich glaube, wenn wir jetzt darauf aufbauen und sagen, okay, wir haben verstanden, Gott ist gut, Gott meint es gut mit dir. Christus hat dich befreit, er ist zu unserem Fundament geworden, das uns vereint wieder mit Gott, der gut ist. Dann beginnt etwas, dass du eine neue Perspektive und ein neues Denken bekommst. Neue Perspektiven brauchen wir. Wir brauchen ein neues Denken. Ich sehe das selber bei mir. Wie schnell bin ich in meinem normalen alltäglichen Denken geprägt durch meine Ausbildung, durch all das Wissen, das ich sammle in meinem Kopf, durch alle Emotionen, die hier sind bei mir. Und ich dann sofort ein Denken habe und eine Perspektive habe, die einfach automatisch generiert wird. Meistens frage ich nicht mal nach dem Ursprung oder nach dem Zweck oder nach meiner eigenen Motivation. Warum denke ich denn, wie ich denke? Ich habe gerade gestern einen ganzen lustigen Moment gehabt. Wir haben gestern zu dritt grilliert und haben einen ganzen tollen Abend verbracht. Und irgendwann hat dann meine Tochter uns ihren großen Hasen gebracht, ihren Schokoladenhasen, und hat gesagt, komm, das ist unser Dessert. Dann saß ein deutscher Freund von mir am Tisch und sagt dann so, ja, also die Deutschen machen auch gute Schokolade. Milka zum Beispiel. Ja, jetzt sitzt du da als Schweizer in Liechtenstein mit dem Deutschen am Tisch und der sagt, Milka ist eine gute Schokolade. Innerlich weißt du natürlich sofort, nein. Und dann denke ich mir so, ja, jetzt bist doch mal nicht so, oder? Und dann haben wir so diese Unterhaltung begonnen, warum findet er die Schokolade denn eigentlich so gut? Und dann haben wir festgestellt, ja, das ist die Schokolade, mit der er aufgewachsen ist. Die hat er von seiner Großmutter gekriegt, als Geschenk. Die hat er zu Ostern gekriegt und hat die Schokolade dann verbunden mit guten Ereignissen. Und plötzlich wird etwas für dich gut aus Erfahrung, aus den Ereignissen, die du hast, aus deinen Gefühlen, aus deinen Emotionen. Und dann ist das Beste auf der Welt. Und wie wir alle wissen ja, es gibt bessere Schokolade. Aber ich möchte noch dazu eine kleine Exkursion machen. Ich habe mir natürlich sofort gedacht, na gut, wenn der Milka gut findet, schaue ich mal, wer hat es denn erfunden? Das war der Herr Süschar, der kommt aus Neuenburg. Halleluja. Gut, okay. Klammer zu, die Idee dahinter, warum erzähle ich das? Sachen werden gut, weil wir ein Denken haben, das geprägt ist von Erfahrungen, von dem, was uns schon mitgegeben wird, von dem, was uns jemand erzählt und so weiter. Und dann formt sich bei uns eine Perspektive und manchmal bleibt die einfach bestehen. Wir überprüfen sie nicht, wir schauen nicht, was ist die Motivation. Und jetzt ist es aber so, dass eigentlich Gott für das, was ganz Tolles gemacht hat, am Ende, als Jesus auf der Erde war, bevor er wieder zum Vater ging und sich zur Rechten von ihm hinsetzte, hat Jesus gesagt, ich werde euch den Heiligen Geist senden. Und der Heilige Geist wird Folgendes tun. Das lesen wir im ersten Johannes, Evangelium 14, Vers 26. Da heißt es, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist cool, oder? Weißt du, da ist ein Beistand hier. Ich war früher übrigens Berufsbeistand. Dieser Begriff kommt auch von hier. Das heißt, ich stehe jemandem bei und helfe ihm, ihn daran zu erinnern, in seiner Schwäche, dass ich ihm helfe, dass das zur Stärke werden kann. Dass ich da, wo jemand nicht zurechtkommt, hier stehe und ihm helfe. Genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht irgend so ein Huibu-Gespenst, das wir rufen. Und wenn wir dreimal gerufen haben, dann ist er hier und nennt sich Beetlejuice. Nein, das ist nicht der Fall. Sondern der Heilige Geist ist nichts anderes als ein Teil des dreieinigen Gottes. Wir haben das am Anfang gehört, oder? 1. Mose, da heißt es, der Geist war über dem Wasser, der Vater hat gesprochen und der Sohn ist da gewesen. Und jetzt kommt dieser Heilige Geist und erinnert uns, das ist seine Aufgabe, er erinnert uns an das, was Jesus gemacht hat. Und das waren viele Dinge übrigens. Ganz viele gute Dinge, die er gemacht hat, wo er uns daran erinnert. Jetzt möchte ich an dieser Stelle aber noch eine heilige Kuh schlachten. Ich war damit aufgewachsen, dass es immer wieder geheißen hat, pass denn auf, der Heilige Geist wird dir schon zeigen, was du falsch machst. Und der Heilige Geist wird dir schon zeigen, was der andere falsch macht. Und er wird dich dann ermahnen und er wird dann hier stehen und machen, mach das nicht. Und so bin ich aufgewachsen mit einer, ich glaube, eher ängstlichen Version des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat mir Angst gemacht, dann wollte ich nicht so viel mit dem zu tun haben, weil ich mir gedacht habe, ach Jemine, Wenn der immer alles sieht, was ich falsch mache, mich daran erinnert ständig, dann hat er aber ganz schön viel zu tun. Begründet wurde das aus der Bibelstelle im Johannes 16, Vers 8, wo es heißt, und wenn er gekommen ist, das ist der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und jetzt lesen wir von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und jetzt haben die Leute hier gesagt, lies das und dann siehst du, hier ist der Beweis. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann selbstständig lesen. Und habe mir gedacht, da steht von Sünde. Dann habe ich schon mal festgestellt, da ist eine Einzahl. Das ist die Sünde, er überführt mich von der Sünde. Dann habe ich gemerkt, aber ich selber kenne ganz viele Sünden. Und habe dann gemerkt, das stimmt jetzt, da haben die haben das N vergessen. Ich bin mir sicher, die haben das N vergessen. Das müsste heißen von Sünden. Dann habe ich den nächsten Vers. Und jetzt, Leute, siehst du, das ist das, was ich mir so wünsche. Lasst uns selber lesen. Lasst uns die Erkenntnis gewinnen durch das, dass wir das Wort lesen, das Wort aufnehmen. Das ist unsere geistige Nahrung. Die Bibel ist unser tägliches Essen für unseren Geist. Und im nächsten Vers, bereits im nächsten Vers, heißt es im Johannes 16, Vers 9, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde, von der wir überführt werden vom Heiligen Geist, nämlich, dass wir nicht an Christus glauben. Es ist nicht, dass ich jetzt irgendwas falsch mache und dann macht der Heilige Geist, hallo, hier ist meine Aufgabe, ich muss sie von ihren Sünden überführen. Nein. Es ist das, dass wir nicht an Jesus glauben. Diese Sünde. Und jetzt nehme ich da noch ein Beispiel rein. Vielleicht kennst du die Stelle. Jesus hat jemanden geheilt. Und dann haben sich die Schriftgelehrten darüber unterhalten und haben gesagt, der heilt jemanden, das hat er wohl mit dem Pakt mit dem Teufel gemacht, mit dem Beelzebul heißt es da, was für ein schönes Wort. Und er hat mit dem Teufel einen Pakt geschlossen, dass der jetzt geheilt wird. Und dann sagt Jesus, hey Leute, euch wird jede Sünde, und er sagt, jede Sünde und Lästerung wird vergeben werden. Sogar die Lästerung gegenüber mir als Jesus Christus, als den Sohn Gottes. Aber die Lästerung, die Sünde gegen den Geist, die führt zum Tod. Das ist die einzige Todsünde. Und wenn du das jetzt verstehst, dass wenn du den Heiligen Geist irgendwie vielleicht nicht so kennst oder du willst mit ihm nichts zu tun haben, du bist aber schon Christ, okay, das wird dir vergeben. Aber weißt du was? Wenn dir nicht vergeben werden kann, oder was dir nicht vergeben werden kann, ist, wenn du nicht auf ihn hörst, wenn es darum geht, dass der Heilige Geist kommt und sagt, glaubst du wirklich nicht an die Sache mit Jesus? Ja, aber guck doch mal, was Gott für dich alles getan hat. Guck doch mal, wie gut Gott ist. Guck doch mal, was Jesus gemacht hat für dich. Und wenn du das ablehnst, nämlich die einzige Sünde, von der er sich dich überführt, dann wird es zum Tod führen. Weil wir wissen, es gibt nur einen Weg, eine Wahrheit und einer, der das Leben ist, das ist Christus selbst. Und genau da hilft dir der Heilige Geist. Und da ist er derjenige, der dich überführt von dieser Sünde. Gehen wir noch ein bisschen darauf ein. Früher habe ich immer gedacht, jede Sünde, die ich tue, muss ich gleich die Buße tun dafür. Und ich war da ziemlich gut, das kannst du mir glauben. Ich habe dann irgendwann sogar begonnen, präventiv Buße zu tun. Bin dann aufgestanden am Morgen und habe gesagt, Jesus, vergib mir jetzt schon alle meine Fehler, die ich heute tue. Dann habe ich mir, als war die Expresse Buße tun, oder? Weil dann hast du schon mal alles abgedeckt für den Tag. Und dann kannst du ja sagen, habe ich schon erledigt, oder? Wenn ein Fehler kommt. Und ich habe immer gedacht, wenn ich was tue, das nicht gut ist, dann ist zwischen Gott und mir wie wieder der Vorhang zugenäht, oder? Dieser Vorhang, der ja durch Christus zerrissen wurde, durch sein Werk, ist wieder zugenäht und jetzt muss ich schauen, dass der wieder zerreißt, weil dafür muss ich ja Buße tun, weil das zwischen mir und Gott steht. Und dann habe ich irgendwann etwas gelesen und etwas gehört, nämlich dieses Wort Buße. Und das ist der nächste Teil, auf dem wir aufbauen in Bezug auf das Thema, ist das gerecht? Wir haben Gott, der gut ist. Wir haben Jesus, der unser Fundament ist. Und wir haben diese Buße, die sich Metanoia nennt, die sagt, es ist eine Gesinnungsänderung, die geschehen muss. Buße bedeutet im biblischen Sinne nicht, dass du leiden musst für das, was du getan hast und dass du jetzt, sage ich, wieder Jesus ans Kreuz hängen musst, um dann die Buße zu ihm zu bringen, damit du denkst, er nimmt sie jetzt wieder ans Kreuz, sondern Buße bedeutet, dass unsere Gesinnung ändern soll. Unser Denken, neue Perspektiven, da sind wir bei neuen Perspektiven und neuem Denken, das ist es, was Buße bedeutet. Selbst dieser Begriff gerecht, ist das gerecht? Im Mittelalter, ich habe gesagt, da bin ich tatsächlich noch im Mittelalter und denke, es gibt genau einen, der gerecht ist. Und das ist Gott selbst. Er hat uns gerecht gemacht durch Christus. Aber es ist seine Gerechtigkeit, die zu uns gekommen ist. Nicht deine Selbstgerechtigkeit, sondern seine Gerechtigkeit. Und jetzt geht es um diese Gesinnungsänderung. Und jetzt geht es darum, dass wir Buße tun. Im Kopf. Hey, haben wir gehört, Gott ist gut. Und jetzt finde ich ganz spannend, was in Römer 2,4 steht. Jetzt kommt das zusammen. Gottes Güte und dieses Bußetun. Was heißt, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Wow, wie gut ist das denn? Ich mache ein praktisches Beispiel. Kindererziehung, das ist immer so ganz praktisch. Kindererziehung. Wir haben momentan zwei, der Fachbegriff nennt sich dafür Teenager zu Hause. Die sind manchmal ganz schön am Rumrebellieren. Und dann kann es sein, dass mal so ein Momentum kommt, wo dein innerer Friede auf die Probe gestellt wird. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei mir ist das so. Oder ich kann ganz lange, kann ich sehr langmütig, sanftmütig sein. Und irgendwann ist das Maß voll. Und dann werde ich extrem gerecht. Selbstgerecht. Dann mache ich halt mal was und dann sage ich zu meinem Sohn, und jetzt ist Ruhe! Innerlich denke ich mir das so richtig, wie Gott macht das ja auch so, gell? Der kommt dann zu dir und sagt, ja, jetzt kriegst du gleich mal eine links und... Nein, dann werde ich selbstgerecht. Und dann merke ich etwas und merke, dass meine Selbstgerechtigkeit, mein Handeln gar nichts zu tun hat mit Güte, mit Liebe, die jetzt durchkommt. Manchmal versuche ich das noch zu erklären, oder? Ich tue das nur, weil ich dich lieb habe. Und jetzt ab ins Zimmer, schließ zu, komm 3 Stunden nicht mehr raus. Ja, weil ich dich so lieb habe. Passt super, oder? Dann merke ich, ich handle aus meiner Selbstgerechtigkeit. Und dann lese ich diesen Vers, den wir gelesen haben, Römer 2,4, wo es heißt, es ist die Güte Gottes, die dich zur Buße leitet. Die Güte ist es, das Gute ist es, das dich zur Buße leitet. Und dann mache ich Folgendes, und das mache ich immer wieder. Dann merke ich das. Dann merke ich, wie das in mir hochkommt. Dann merke ich, oh, der Heilige Geist macht was? Er erinnert mich an das, was in der Bibel steht, an das Wort Gottes, an Christus. Und dann kommt dieser Vers und ich merke, na ja, vielleicht ist es besser, wenn ich meinem Sohn jetzt mit Liebe begegne. Finde ich das gerecht nach meiner Empfindung? Nein. Ich finde, wenn mein Kind etwas gemacht hat, das ärgerlich ist, dann fände ich viel gerechter, wenn er jetzt dafür auch leiden muss. Ja. Aber aus der Sichtweise Gottes ist das anders. Und dann gehe ich zu ihm und sage, hey, Sohn, ich habe dich lieb. Und ich meine das von ganzem Herzen. Und ich will dich nicht messen an dem, was nicht gut gelaufen ist, sondern ich messe dich an dem, was ich sehe in deinem Herzen. Und ich sehe, da ist was ganz Tolles. Und dann beginne ich ihm zu sagen, was ich sehe. Und dann gehe ich wieder aus dem Zimmer. Er ist immer noch ärgerlich. Kopf unter dem Kissen, ruf, verschwinde. Aber ganz oft geschieht es, dass er ein paar Minuten später rauskommt, sich von sich aus entschuldigt, dass wir uns in den Armen halten und er sagt, ich habe dich auch lieb. Und es tut mir leid für das, was ich hier getan habe. Verstehst du, es ist die Güte Gottes. Es ist die Liebe, die uns zur Umkehr bringt. Es ist die Liebe, die dich drängt dazu, ein neues Denken zu bekommen. Darum ist Buße nicht etwas, wo wir leiden müssen, sondern Buße ist etwas, das befreit, weil du ein neues Denken kriegst. Eine Gesinnungsänderung. Römer 12, 2. Und jetzt wird es spannend. Nimm das im Kontext hier mit dem, was jetzt geschieht auf der Welt. Da steht, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Und jetzt steht hier, was der Wille Gottes ist. Doppelpunkt. Das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Halleluja, ist das nicht toll? Gott ist gerecht. Gott ist es, der gerecht ist. Und ich sage dir, wenn das so steht, dann ist es auch so, dass Gott gerecht ist. Im Römer 3,10 steht das Umgekehrte. Da lesen wir, wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Aber Gott ist gerecht. Und Gott ist sowas von groß, dass er gegenüber unserer Ungerechtigkeit mit was antwortet? Mit Gnade. Hebräer 8, Vers 12. Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein. Und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Ist das nicht toll? Ist das nicht wunderbar? Und du wirst verwandelt dadurch, dass du ihn anschaust. Dein Empfinden, ob etwas gerecht ist, überprüfe es anhand von dem, was wir hier hören. Schau dir das an. Und so wie es im 2. Korinther 3,18 steht, heißt es, wir aber alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ist das nicht toll? Und letzten Endes, wenn du jetzt Römer 12, 21 liest, den Vers 21, da heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wenn wir uns die Frage stellen, ist das gerecht, was hier geschieht? Und versuchen zu sehen, was geschieht auf dem Fokus dessen, aus der Perspektive, dass Ungutes geschieht, dann werden wir keine Veränderung bei uns feststellen im Wahrnehmen dieser Gerechtigkeit. Wenn wir aber jetzt sagen, hey, hier geschieht Ungutes, aber wir überwinden dieses Ungute, indem dass wir Gutes tun und eben wegkommen von dieser Definition Gleiches mit Gleichem und Ungleiches mit Ungleichem oder wie es früher mal war, Auge um Auge und Zahn um Zahn, sondern wir gehen dahin, dass Gott in uns sein Bild der Gerechtigkeit und dessen, was gerecht ist, neu formt, uns neue Perspektiven gibt. Wenn wir wissen, dass Gott gut ist, dass wir auf dem Fundament stehen, der Jesus Christus selbst ist, das ist der Eckstein Christus. Wenn wir neue Perspektiven entwickeln und wenn wir Buße als etwas Tolles verstehen, als etwas, das uns hilft, ein neues Denken zu bekommen, dann können wir gerecht sein in dieser Welt durch das, was in uns ist, Christus in uns diese Perspektive entwickelt. Dann können wir Böses überwinden mit Gutem. Dann können wir sagen, hey, okay, da geschieht Unrecht, aber wir werden mit Gutem antworten. Da geschieht jetzt gerade etwas, da kommt eine Krise. Wir werden mit Gutem darauf reagieren. Wir werden hier sein, wir werden da sein für die Menschen, wir sind hier für die Menschen, wir sind für dich da, wir sind für unseren Nachbarn da, wir sind für unsere Familie da. Wir bringen das Gute da, wo das Böse ist. Halleluja! Das ist es, was Gott von uns möchte. Hey, und wenn du diesen Gott noch nicht kennst, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann kann ich dich jetzt einfach einladen. Lad ihn ein zu dir, lad ihn ein und sag, hier bin ich, Jesus. Er sagt, wer klopft, dem wird aufgetan. Er sagt, ich bin hier, wenn du mich suchst. Und er hat dich bereits gefunden, weil der Heilige Geist anklopft. Und ich bete dafür und danke dir, Jesus, dass die Menschen, die dich noch nicht kennen, dich jetzt kennenlernen dürfen. Ich danke dir, dass du den Menschen mit deiner Liebe, mit deiner Güte begegnest, dass sie umkehren dürfen aus lauter Güte, weil du gut bist, Gott. dass du gerecht bist, Gott, dass du uns das geschenkt hast, diese Gerechtigkeit. Und danke dir, Jesus, dass du den Menschen jetzt begegnest, die nach dir rufen. Danke, dass es deine Liebe ist, die alles erfüllt. Danke, dass da, wo einsame Herzen sind, du jetzt diese Liebe schenkst. Danke, dass da, wo gebrochene Herzen sind, du Wiederherstellung gibst. Und danke, dass da, wo angeklopft wird, die Türe aufgeht und du hier bist, Jesus. Amen. Und so wünsche ich dir, dass Jesus dir begegnet und dass du ihn kennenlernen kannst und seine Liebe erfährst. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.